So, wir sind ja in einer Serie. Ich weiß nicht, ob das die meisten von euch noch präsent haben. Gemeinde sein. 8 Sonntage, wo wir Texte aus der Apostelgeschichte miteinander anschauen. Wir sind jetzt so am Ende vom Kapitel 4 angelangt. Also wir gehen nicht bis Kapitel 28. Die Serie endet so im Kapitel 7. Aber wir haben jetzt schon 5 Sonntage hinter uns und haben so gemerkt, wie gerade die letzten 2 Sonntage, das Thema von Bernhard, wie die Gemeinde Form annimmt, die Gemeinde Gestalt bekommt, sie wird sichtbar. Es kommen Leute dazu und die Gemeinde fängt an, sich zu organisieren, sich zu treffen, ihre Werte, ihre Überzeugungen miteinander zu leben. Und da steht eine Realität, die langsam so in der Stadt Jerusalem und in der Provinz Judäa sichtbar wird. Es bekommt Ausstrahlung. Und die Herrscher von diesem Land, die Römer und die jüdische Regierung, die spüren langsam, halt, da entsteht ja etwas, wo mehr ist wie einzelne Menschen. Da ist eine Bewegung am Entstehen. Und man merkt jetzt so, es kündigt sich eine Konfrontation an. Jetzt geht es aufeinander los. Jetzt fängt an, etwas zu passieren. Und der Bibeltext, der das Thema ist von heute Morgen, der Text ist eine Antwort auf die Konfrontation. Aber wir müssen die Vorgeschichte wissen, die sehen wir im Kapitel 3 bis und mit Mitte vom Kapitel 4. Kapitel 3 von der Apostelgeschichte, das ist die Geschichte, wo wir lesen, wie der Petrus und der Johannes so unterwegs sind als Evangelisten und frisch, fröhlich von dem Jesus erzählen. Und dann lesen wir von dieser Episode, wie die beiden in den Tempel gehen und neben dem Tempel der gelähmte Mann sitzen sehen. Er lehnt da, er ist dort seit viele Jahrzehnte am Sitzen und kann nicht laufen. Und ganz Jerusalem weiss, der Mann ist gelähmt. Er kann nicht laufen. Beweise über mehrere Jahrzehnte. Und dann kommt der Petrus zu dem Gelähmten und sagt den berühmten Satz. Ich weiss nicht, ob er ihn präsent hat. Gold und Silber habe ich nicht. Aber was ich habe, das kann ich dir geben. Stand auf und gang. Und der Gelähmte steht auf und läuft. Ein Wunder, wo die ganze Stadt erschüttert und die ganze Ordnung durcheinander bringt. Und das Volk ist natürlich hell begeistert, oder? Da ist eine Kraft und eine Dynamik um, eine Bewegung. Aber der Hohe Rat, die jüdische Regierung, die unter der römischen Regierung funktionierte, die sind weniger begeistert über das, was passiert. Und so werden der Johannes und der Petrus vor den Hohen Rat zitiert, oder? Und das könnt ihr euch vorstellen. Das sind die gleichen 70 Pharisäer und Sadduzäer, wie einige Wochen oder Monate vorher, wir wissen die Zeit nicht genau, Jesus zum Tod verurteilt haben. Die gleichen Leute, die stehen jetzt in einem grossen Kreis um den Petrus und den Johannes herum und bedrohen sie mit allen möglichen Mitteln. Sie werden zum Schweigen verdonnert. Sie bekommen die Message zu hören, schweiget mit dieser Botschaft. Und wir müssen heute Morgen 3 Fragen beantworten. Was ist das für eine Botschaft, die der Petrus und der Johannes hier verkündigen? Warum um aller Welt ist die Botschaft so bedrohlich? Und drittens, wie gehen wir mit dieser Bedrohung um, wenn sie uns entgegenkommt? Weil die werden wir merken, die ist heute noch genauso heiß, wie sie damals war. Die Antwort auf die Bedrohung, das ist der Text, den wir heute am Anfang vom Gottesdienst gehört haben. Frage 1, was ist das für eine Botschaft? Die Botschaft ist das Evangelium von und über Jesus Christus. Petrus predigt vor dem Volk und vor dem Hohen Rat über das Evangelium. Und das Evangelium, das kann man zusammenfassen mit 3 wichtigen Eckpunkten. Der erste Eckpunkt ist, Jesus ist der Messias. Und Messias bedeutet, Jesus ist Gottes Sohn. Er ist gesandt vom Himmel, Von der unsichtbaren Welt in die sichtbare Welt, um uns zu helfen. Also von außerhalb der Welt, von Gott selber, von dieser Realität kommt jemand in unsere Realität hinein. Und dass die Realität stimmt, also dass Jesus wirklich von außerhalb kommt, wirklich seine Autorität von einer anderen Dimension hat, die Realität, die bezeugt er durch Wunder. Der zweite Teil, der die Botschaft ausmacht, ist, dass die Hilfe, die der Messias jetzt den Menschen anbietet, dass die Hilfe ein Geschenk ist aus reiner Liebe. Und dass es nicht verbunden ist mit irgendeiner Form von Gegenleistung. Das, was der Messias will machen, das passiert aus reiner Gnade. Gnade nicht nur für die Freunde, nicht nur für die Juden, sondern Gnade auch für die Feinde, auch für die Römer, auch für die Pharisäer, für die Armen, für die Reichen. Hilfe von allen bedingungslos und kompromisslos angeboten wird. Und der dritte Eckpunkt dieser Botschaft ist, dass es zu dieser Botschaft, zu diesem Evangelium, keine Alternative gibt. Es gibt keinen anderen Weg, keine andere Lösung. Es gibt nur Jesus. Nur Jesus. Und das verkünden die beiden. Der Petrus, die ganze Gemeinde verkündet das. Ein Evangelium, Wunder, Gnade und keine Alternative an Jesus vorbei. Aber das ist ja eine wunderschöne Botschaft, oder? Und das führt uns zu der zweiten Frage. Warum ist denn diese wunderschöne Botschaft so dermaßen bedrohlich? Und das müssen wir verstehen unter dem grossen Thema der Macht. Der Hohe Rat, die Regierung der Juden, das ist der Ort der Macht. Die Juden, die Regierung kontrolliert ihr Land, sie regiert. Und die schlauen Pharisäer und Schriftgelehrten, die in diesem Rat sitzen, die spüren bis in die Knochen hinein, dass diese Botschaft ihre Macht und ihren Einfluss infrage stellt. Sie merken, wenn so etwas verkündigt wird, dann haben wir einen Verlust von unserer Kontrolle und von unserer Macht. Die spüren, dass da eine Machtverschiebung stattfindet. Der Paulus, der fasst das ein paar Jahre später im Kolosserbrief ganz markant und treffend zusammen, wenn er sagt, und die gottfeindlichen Mächte und Gewalten hat er entwaffnet und ihre Ohnmacht vor aller Welt zur Schau gestellt. Durch Christus hat er einen triumphalen Sieg über sie errungen. Also da hat jemand anders die Macht. Nicht mehr die Regierung hat die Macht, sondern die Macht, die steckt jetzt nicht mehr anders. Und der Hohe Rat merkt und spürt das und will das nicht hinnehmen. Sondern klammert sich mit allen Möglichkeiten an die Macht, merkt aber, dass sie gegen die zwei dummen, unbildeten Fischer aus der Provinz Galiläa nicht ankommen. Sie schaffen es nicht, sie sind ohnmächtig. Und Macht und Autorität ist bei diesen zwei kleinen Menschen. So viel zu damals. Das Spannende ist, dass die Situation heute genau gleich ist. Die kleine christliche Kirche vom Jahr 2018 in der Schweiz und weltweit, die ist genauso bedroht und steht vor den Herrschern dieser Welt. Und die Herrscher, ich möchte sie mal zeichnen. Wir müssen sie noch ein bisschen grimmig machen. Naja, also eine artistische Belohnung bekomme ich nicht dafür, aber ihr spürt es. Die Herrscher dieser Welt, die wirken unglaublich mächtig und gleichzeitig sind sie ohnmächtig und sie versuchen uns einzuschüchtern Und sie versuchen uns als kleine Kirche, als kleine christliche Stimme in dieser Welt zum Schweigen zu bringen. Und das ist jetzt die entscheidende Frage von heute Morgen. Wer regiert denn unsere Welt? Oder anders gesagt, wer ist der hohe Rat von heute, von unserer Zeit? Also ich gehe jetzt nicht davon aus, dass das unsere sieben Bundesräte sind da oben. Wer regiert unsere Welt? Und ich kann der Regierung einen Namen geben. Die Regierung heisst Molima. Ha! Kennt ihr den Molima? Wir haben den Mo, den Li und den Ma. Molima. Das sind die unsere Welt regieren. Molima, das sind drei Wertesysteme. Überzeugungen, die unsere Kultur und unser Denken prägen. Prägen ist nichts anderes wie regieren. Molima beeinflussen die Art und Weise, wie wir denken, wie wir unsere Beziehungen gestalten, was wir als gut und richtig empfinden, was für uns in unserer Kultur normal ist, Common Sense ist, was wir zu sagen, zu meinen, zu denken und zu tun hat. Molima, die sagen uns, so macht man das. Wir sagen etwas anderes und zu unserer Konfrontation. Wer ist Molima? Moralismus, Liberalismus und Materialismus. Und diese drei starken Herrscher, die wollen wir jetzt kurz anschauen miteinander. Letzten Winter, während einer Fußballsession in der Halle, ich habe ja jeden Winter in einer Halle Fußball gespielt, hat es einen Unfall gegeben. Einer von meinen Spielkollegen ist irgendwie ausgerutscht, so aufgefallen und dann pack, flach auf den Rücken gefallen und hat sich richtig heftig am Rücken weh gemacht. Und er hat sich dann so halb in den Gerätraum geschleppt und ist auf so eine Turnmatte draufgelegen und ist dort schmerzverzerrt gelegen und hat nicht mehr aufstehen. Und wir haben im Moment nicht gewusst, wie schlimm ist das, was ihm da passiert ist. Und dann ist ein Mann, der überhaupt nicht mit dem Glauben am Hut hat. Und ich habe dann ihm den Vorschlag gemacht, ob ich für ihn beten dürfte. Seine Reaktion war, ha! Ein spontaner Lacher, der aus ihm rausgebrochen ist. Was? Beten? Und ich habe gemerkt, dann im Gespräch mit den anderen Kollegen, die noch drumherum gestanden ist und in deren Auseinandersetzung, dass da eine tiefe Überzeugung war, dass es ganz vieles gibt, was helfen kann in dieser Situation. Medizin kann helfen. Ruhe kann helfen, Abwarten kann helfen. Sein Kollege nebenan hat gesagt, ich glaube, er bräuchte eine wärmende Frau, die sich so neben ihn bettet. Also es kann alles Mögliche helfen. Aber alles muss Zeugs von dieser Welt sein. Alles, was sichtbar und spürbar und griffbar und erklärbar ist. Und das ist eine Situation, wo ich gemerkt habe, dass ich den Materialismus, die Überzeugung vom Materialismus ganz laut und deutlich zu Wort gemeldet hat. Der Materialismus sagt, es gibt nur eine Welt, nur eine Realität. Das, was man physikalisch erklären kann, was logisch ist, was rational ist. Man könnte auch sagen, nur das, was wissenschaftlich erklärbar ist. Und dann passiert ein Wunder. Dann kommt es zu einem Wunder. Und ein Wunder ist, eine Konfrontation mit der unsichtbaren Welt. Da passiert etwas. Ein Wunder passt nicht in ein materialistisches Denken hinein. Das funktioniert nicht. Und wenn ich vom Materialismus geprägt bin und dann passiert ein Wunder, dann ist das bedrohlich. Dann funktioniert mein Weltsystem auf einmal nicht mehr. Weil mit dem einen Wunder, das passiert, oder mit der Idee, mit dem Anliegen von einem Wunder, wie ich es erlebt habe, die ganze Macht vom Materialismus infrage gestellt wird. Da öffnet sich mit einem einzigen Wunder, mit einer einzigen Situation, die nicht erklärbar ist, eine Türe. Und durch die Türe kommt auf einmal auch Gott in Frage. Gott wird zu einer Option. Mir ist wichtig zu sagen an dieser Stelle, dass wir als Christen, wir, die Gott nachfolgen, wir stehen nicht vor der Auswahl, vor der Entscheidung, ob wir jetzt eher glauben sollen oder ob die Wissenschaft richtig ist. Wir wehren uns nicht und wir müssen uns nicht gegen den Anspruch wehren, dass Wissenschaft etwas Gutes und Hilfreiches ist. Wir müssen uns nur gegen den Anspruch wehren, dass Wissenschaft alles ist. Dass Wissenschaft alles ist, das ist der Materialismus. Die ganze Wissenschaft hilft uns, die Realität zu verstehen. Also alle von euch, die forschen, die versuchen, mit Wissenschaft Sachen zu erklären und herauszufinden und besser zu machen, das ist super. Das ist ein Auftrag, den wir als Christen haben und mit ganzer Kraft dürfen auch verfolgen. Aber nur die Wissenschaft reicht nicht, um die ganze Realität zu verstehen. Weil die Realität mehr ist als die physikalische Welt. Wenn wir alles reduzieren auf Sichtbare, dann werden wir materialistisch geprägt. Wenn wir sagen, die Realität ist mehr als das. Und Wissenschaft hilft uns, das sichtbare Teil zu verstehen. Aber es gibt auch noch etwas anderes. Dann sind wir in dem Sinne, was hier passiert. Und wir werden zur Bedrohung vom Denken, vom Materialismus. Also, das ist der Mann. Was sagt der Mann? Moralismus. Wer ist denn das? Seine Botschaft, die unsere Kultur heute prägt, könnte man so zusammenfassen. Es kommt auf dein Verhalten drauf an. Gib dir Mühe. Füg dich ins System ein. Leist du deinen Teil. Und wenn du das nicht machst, kommst du mit deinem Leben nicht weiter. All das, was du erreichst, ist eine Reaktion auf dein Verhalten. Du musst machen, damit dir etwas passiert. Genau so hat der Hohe Rat damals in Jerusalem die Juden kontrolliert, indem sie fest in ein System von Glauben eingefügt hat, so leben, so handeln, so denken. Und wenn du in diesen Bahnen drinnen bleibst, dann kommst du vorwärts. Dann kommt es gut mit dir. Pass dich rein, halt dich an die Regeln, mach mit. Alle Religionen argumentieren so in Bezug auf unsere Erlösung und auf unser Glück. Mach das und das, leb so und so, halt dir und die Gebote und Gesetze oder Meditationen oder Muster und dann kommt es gut. Moralismus pur. Aber genauso argumentiert auch unsere Wirtschaft, wenn wir arbeiten gehen. Auch unsere Karriere und unser Sinn wird so geprägt. Wir reden dann vielleicht eher von Arbeitsmoral. Wenn du in ein Geschäft kommst, in eine Firma, musst du dich so und so verhalten, so und so vorwärts gehen, damit du Karriere machst, damit es weitergeht. Du musst Normen und Papier erfüllen. Sie müssen erfüllt werden, damit man arbeiten kann. Jeder braucht seinen Zettel und ohne den Zettel kommt der nächste Schritt nicht. Ich mache etwas, damit es weitergeht. Mach mit, lauf in diesen Bahnen mit. Und die, die das nicht machen, die werden abgeschoben ins Sozialsystem und verschwinden irgendwo im schwarzen Loch von denen, die nicht mehr Teil sind von der Gesellschaft. Eingefügt und eingebettet. Der Moralismus ist sehr, sehr praktisch. Der macht nämlich aus unserem Land und aus uns gute Bürger, die das Richtige machen, gute Schüler, die ihre Noten bringen, damit sie am Schluss durchkommen, gute Lehrlinge, gute Arbeitsnehmer, gute Angestellte. Ja, der Moralismus macht aus uns sogar gute Christen, weil wir uns an die Regeln halten. Und dann kommt der Jesus, dann kommt der Petrus und bringt die Gnade ins Spiel. Und auf einmal funktioniert nicht mehr von diesem dummen Moralismus. Wir sind nicht mehr beherrscht. Gnade bedeutet, dass uns alles geschenkt ist, alles Geist. Deine Leben ist dir geschenkt, deine Gaben sind dir geschenkt, deine Erlösung ist dir geschenkt, dein Glück ist dir geschenkt. Es ist alles schon da, es ist alles ausbreitet von dir und es kommt nicht durch deine Arbeit oder wegen deiner Arbeit oder als Antwort auf deinen Einsatz. Und wenn wir auf diesem Boden stehen, auf diesem festen Fundament, dass wir alles haben, was wir brauchen, dann schauen wir in die Arbeitswelt, dann schauen wir in unsere Schule und unsere Ausbildungskarriere, dann schauen wir unsere Familienplanung und wir schauen in die Zukunft als jemand, der schon alles hat und sich nicht mehr fragt, was muss ich machen, damit ich das erreiche, sondern als jemand, der sagen kann, mir muss niemand mehr etwas geben. Ich habe alles, was ich brauche. Was will ich machen? Was will Gott von mir? Und wir werden Menschen, und Christen werden zu Menschen, die sich nicht mehr unterdrücken lassen, die nicht mehr sich einfach einfügen und mitmachen, sondern die selbstbewusst und frei und klar können in die Welt stehen und in ihre Firma und in ihren Arbeitsplatz können stehen und können sagen, ich habe alles, was kann ich machen für den, der mir alles gegeben hat. Und was so denkt, da bringt ihr moralistisches System von unserer Welt gehörig zum Zittern. Gnade bedroht den Moralismus. Und dann haben wir noch den Liberalismus. Das sind alles so Ismuswörter. Was ist die Botschaft vom Liberalismus? Er sagt uns Freiheit und Toleranz. Der Liberalismus sagt uns, alles ist erlaubt, es muss nur gut für dich sein. Hauptsache, du bist glücklich, egal ob als Atheist, als Christ, als Moslem oder als was auch immer. Hauptsache, du hast deins gefunden. Friedrich II., das war so ein preußischer Kaiser, hat 1740 gesagt, jeder soll nach seiner Fasson glücklich werden. Selig werden. Damals, als er das gesagt hat, ist das mega wichtig und gut gewesen. Weil es ist darum gegangen, dass die Katholiken und die Protestanten zwei verschiedene christliche Überzeugungen haben, glauben dürfen, was sie wollen. Mega wichtig, dass die Freiheit in den Glauben reinkam. Und das wollen wir auch gar nicht, definitiv nicht in Frage stellen. Aber von dort aus ist das zu etwas geworden, wo auf einmal nichts mehr richtig war, weil alles richtig war. Alles war nur noch subjektiv. Es hat nichts allgemein Gültiges mehr gegeben und nichts mehr ist erlaubt. Werd nach deiner Fasson selig. Glaub, was du willst. Tu es dir gut. Das langt. Mehr braucht es nicht. Alles ist gut, alles ist erlaubt. Du bist frei. Das ist der Geist vom Liberalismus. Und dann steht Jesus an. Und dann stehen der Petrus und der Johannes vor der Hohen Rot. Und dann stehen wir als Kirche auf einmal an und beanspruchen. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Aua! So ist es. Und nicht für ihn ist das so. Er denkt das für sich. Und sobald jemand etwas behauptet, dass ich etwas glaube, wo für dich Glaube genauso zählt, wo für dich genauso eine Realität ist für mich, wird der Liberalismus massiv bedroht. Und das Denken, die Überzeugungen von unserer Welt als Ganzes werden total in Frage gestellt. Der glaubt nicht nur etwas für sich, sondern der glaubt, dass was er glaubt, auch mein Glaube sollte sein, weil es nur ein Glaube gibt. Das setzt unter Druck, die Wahrheit zu suchen, sich selber zu hinterfragen, die eigenen Überzeugungen zu überprüfen und nicht nur die Frage zu stellen nach dem eigenen Wohlbefinden. Mein System gibt mir ein Leben, das mich zufrieden macht und stopp, mehr braucht es nicht. Da kommt etwas von außen und das bedroht, dass die Gleichgültigkeit, die ich mir aufgebaut habe, wo mir ein System gegeben hat, das einfach verhebt hat, weil es nur um mich geht. Nur Jesus stellt den Liberalismus brutal in Frage. Das Fazit, Moli Ma, ist angegriffen. Von dem, was Kirche ist, von dem, was die Botschaft von christlicher Gemeinde ist. Und aus dieser Bedrohung heraus macht jetzt die perverse, verdrehte Dreieinigkeit, unheilige Dreieinigkeit, was sie kann, um die kleine Kirche, 2-3% von dieser Bevölkerung, unter Druck zu setzen. Und Druck aufsetzen, das kann sie gut. Und der Druck, das spüren wir massiv, wenn wir morgen wieder ins Geschäft oder in die Familie oder zu unseren Freunden gehen. Es ist nicht immer so formuliert, aber die Botschaft, die der Hohe Rat uns spüren lässt, ist, Christen sind intolerant, sie sind fundamentalistisch, sie sind naiv, realitätsfremd, sie sind wissenschaftsfeindlich. Das ist doch längst bewiesen, dass es anders gelaufen ist. Christen sind engstirnig, veraltet, frigid, lustfeindlich, langweilig, sie sind gesetzlich. Und all das zusammengefasst, hören wir in einem Strom die Botschaft, schwieg mit dem Glauben. Schwieg endlich. Wir werden bedroht und zum Schweigen verdonnert. Das ist der Wind, der uns entgegenweht. Nicht immer so formuliert, aber spürbar in der ganzen Atmosphäre unserer Zeit. Und das ist nicht lustig. Das ist durchaus eine Bedrohung. Und ich kann euch sagen, dass sich der Petrus und der Johannes nicht wohl gefühlt haben mit diesen 70 Nasen vor den Augen. Es hat Potenzial, uns zum Schweigen zu bringen. Wegen dem müssen wir die dritte Frage beantworten. Wie gehen wir mit dieser Bedrohung um, die uns von den Mächtigen von dieser Welt entgegengebracht wird? Wir werden uns hier auch wieder, der Petrus und der Johannes, zum Vorbild nehmen. Wir lesen nämlich, wenn wir den Text weiterlesen, dass die beiden nicht heimgegangen sind, sondern direkt zu den Ihren, heisst es im Text. Den Ihren. So eine schöne Formulierung. Wer ist das eigentlich gesehen? Den Ihren. Ihre Gemeinde. Ihre Schwestern und Brüder. Und dann lesen wir in Vers 24 als Antwort auf den Bericht von Petrus und Johannes. Wir sind bedroht. Was sollen wir machen? Wir lesen. Vers 24, die Reaktion der Versammelten auf das, was sie hörten, war, dass sich alle gemeinsam und einmütig an Gott wandten. Mit lauter Stimme beteten sie. Wenn wir so bedroht werden, gibt es viele Möglichkeiten, um falsch zu reagieren. Der berühmteste Weg ist, dass wir uns zurückziehen, in die eigenen vier Wände mit unserem Glauben. Dass wir den Glauben zu etwas Privatem machen. Privatisierung des Glaubens. Und das ist eine Realität, die viele von uns kennen und vielleicht sogar so leben. Der Glaube, der ist für mich, wenn ich draußen bin in der Welt, dann bleibt der Glaube in diesen vier Wänden. Er ist dort fest versorgt. Er bleibt für mich. Ich nehme den für mich, weil für mich ist er ja okay. Für mich bedrohe ich nicht mehr. Ich nehme ihn zurück in die eigenen vier Wände. Wir können auch die Gedanken, die Bedrohung kreisen und wirken lassen. Und wir können zulassen, dass die Bedrohung, dass wir nicht mehr in die Gesellschaft und in die Welt reinpassen, dass das unser Denken prägt. Und dass die Angst, die mit dem verbunden ist, dass wir irgendwie nicht mehr dazugehören, dass die Raum bekommt und uns anfängt zu lähmen und uns die Freude nimmt am Glauben. Und an der Schönheit von dieser Botschaft vom Evangelium. Es gibt viele, wo auch noch das Schlimmste passiert ist, dass sie einfach nachgegeben haben und gesagt haben, ja, das stimmt eigentlich. Der Moralismus stimmt eigentlich. Ich muss mich reinfügen. Der Liberalismus, ja, stimmt. Es geht doch eigentlich nur darum, dass ich meinen Glauben habe und dass es mir gut geht. Dass ich füge mich dem. Ich höre auf, meine Überzeugung oder mein Jesus anderen zu bringen. Hauptsache ich. Oder ich füge mich in den Materialismus und höre auf zu beten. Und höre auf, mich nach Wunder zu sehnen. und an eine Welt zu glauben, die tiefer ist und grösser wie das, was sicht- und messbar ist. Wir kennen euch. Wenn wir bestehen in dieser Bedrohung, in diesem Gegenwind, dann braucht es gemeinsames, lautes und energisches Gebet. Es braucht, dass wir als Gemeinschaft von Christen zusammenstehen. Es braucht, dass wir uns gemeinsam daran erinnern, dass wir ein Player sind in dieser Welt. Dass wir eine Message haben, eine Botschaft, die die Welt braucht und die schöner ist und stärker als die Regierung und die Vorstellungen von dieser Welt. Wir müssen ermutigt werden, dass das, was wir haben, eine Bedrohung ist. Aber dass es das ist, wo die eigentliche Macht ist. Wo die eigentliche Schönheit drinsteckt. Und für das brauchen wir einander. Für das müssen wir machen, was der Petrus und der Johannes machen, die gesagt haben, ich bin bedroht, ich habe Angst, ich bin verunsichert, ab in die Gemeinde. Ab zu meinen Geschwistern. Und dort haben sie es geteilt und sie haben die drei Worte gesprochen, die den Unterschied gemacht haben. Lass uns beten miteinander. Lass uns beten. Nicht, ich bete für mich im stillen Kämmerle. Lass uns miteinander beten. Mit Überzeugung und mit Leidenschaft und mit Kraft. Das sind die drei Worte, die es braucht, dort, wo wir bedroht werden. Eltern, wenn eure Kinder heimkommen von der Schule und etwas teilen von dem Gegendruck, der durch den Unterricht ist gekommen, der extrem materialistisch praktisch ist, und sie etwas teilen von dem, dann sagen die drei Worte am Esstisch. Lass uns beten miteinander. Weil die Wahrheit, die wir haben, ist schöner und stärker und grösser wie die Bedrohung. Wir wollen nicht schweigen. Wir wollen für die Botschaft einstehen. Lasst uns beten miteinander. Lasst uns nicht zum Schweigen bringen. Ich glaube, dass viele von euch jetzt hier sitzen und irgendwie eine Situation im Kopf haben, bei der Firma, im Verein, in der Familie, wo ihr merkt, ja, genau dort geht es mir so. Dort spüre ich den Gegenwind. Und ich habe angefangen zu schweigen. Dann macht das. Geht zu euren Brüdern und Schwestern und lasst für euch beten. Vielleicht nachher während diesen zwei Lieder, die wir dann noch singen zum Abschluss, vielleicht geht während diesen Lieder nochmal hindern und lasst euch für euch beten und sagen, schaut, dort bin ich bedroht. Dort habe ich Angst. Komm, wir beten miteinander. Macht das. Und seid erinnert, dass wir als Christen eine Stimme haben für in dieser Welt und eine Botschaft für die Welt, die mega wichtig ist. Und so wollen wir jetzt auch abschließen miteinander, indem wir gemeinsam laut beten. Kannst du da Text einblenden? Jetzt muss ich das auf die Seite schieben. Das ist der Original-Bibeltext von heute Morgen. Und wir wollen auch jetzt miteinander laut beten. Und ich bitte dich für das, steht auf für das. Es ist der Originaltext. Ich habe nur den Vers 27 ein bisschen aktualisiert. Ihr werdet das dann merken. Aber sonst ist es komplett der Bibeltext, wie er steht. Und er ist so aktuell für uns heute immer noch. Wir beten laut alle miteinander. Du großer Herrscher, du bist es, der den Himmel, die Erde und das Meer geschaffen hat. Das ganze Universum mit allem, was darin ist. Du bist es auch, der durch unseren Vater David, deinen Diener, geredet hat. Als dieser vom Heiligen Geist geleitet, sagte, was soll das Aufbegehren der Nationen? Was bringt es den Völkern, nutzlose Pläne zu schmieden? Die Könige dieser Welt haben sich zum Angriff bereit gemacht und die Machthaber haben sich miteinander verbündet zum Kampf gegen den Herrn und gegen seinen Gesalbten. Und so ist es tatsächlich gekommen. Hier in dieser Stadt Steffisburg hat sich der Moralismus zusammen mit dem Liberalismus und dem Materialismus gegen deinen heiligen Diener Jesus verbündet, den du gesalbt hast. Doch indem sie so vorgingen, ist genau das eingetreten, was du in deiner Macht vorher bestimmt hattest und was nach deinem Plan geschehen sollte. Höre nun, Herr, wie sie uns drohen und hilf uns als deinen Dienern, furchtlos und unerschrocken deine Botschaft zu verkünden. Erweise deine Macht und lass durch den Namen deines heiligen Dieners Jesus Kranke geheilt werden und Wunder und außergewöhnliche Dinge geschehen. Amen.